sprechen, auch wenn ich hier mit Kopfkino provoziere. Ich habe niemals grüne Strumpfhosen getragen. Aber irgendwie meinte der, oh, du bist so ein Peter Pan, Alter, voll der Peter Pan, komm, flieg mal nach Nimmerland, Alter, du bist Peter Pan. Und plötzlich war ich Peter Pan in der Schule und ich habe dann nach meiner Schulzeit angefangen, Musik zu machen, aktiv, und war auch viele, viele Jahre als Profimusiker, als DJ und Hip-Hopper unterwegs, in ganz Europa weit über 1000 Konzerte gespielt. Und da war ich Peter Pan, und ob ihr es glaubt oder nicht, Peter Pan steht offiziell in meinem Personalausweis auch mit. Ich musste vor 2 Wochen einen neuen beantragen und dann habe ich mich gefragt, kriege ich das nochmal mit rein? Und die Frau auf dem Bürgeramt hat es mir super schwer gemacht, aber sie hat es dann nicht geschafft, es draußen zu lassen. Ja, Herr Statz, da brauchen wir aber einige Nachweise. Also ich bin irgendwie Peter Pan. Und was ich schön finde ist, irgendwie steckt in meinem Spitznamen Peter Pan auch sowas wie Humor Gottes drin. Und wisst ihr, dass wir einen Gott haben, der Humor hat? Das könnte noch lauter sein, weil das Bewusstsein muss da sein. Wir sind ein Gott, der Humor hat. Meine kleine Tochter kam vor ein paar Tagen zu mir und gesagt, Papa, können wir wissen, dass Gott Humor hat? Und ich dachte, na gut, der wird mich erschaffen. Also auf jeden Fall, ich bin mir ganz sicher. Und was ich so schön finde, ist, ich kriege diesen Spitznamen Peter Pan und ich mag diese Geschichte irgendwie vom Jungen, der nicht richtig erwachsen wird, aber Verantwortung übernimmt für die verlorenen Jungs in Nimmerland. Und das war mein Leben auch und ist mein Leben. Meine Homies, meine Freunde sind die verlorenen Jungs, nach denen niemand guckt, die Outcasts. Und das liegt einfach daran, dass ich selber ein Outcast war. Auch das Thema, das ich heute zu euch bringe, hat damit im weitesten Sinne zu tun und einfach auch ganz viel mit mir persönlich zu tun, mit meiner Geschichte. Ich werde heute sprechen über das Thema ein Lebensstil der Ehre. Wisst ihr, dass wir einen Gott haben, der uns Ehre verleiht? Und das ist ein ganz essentieller Punkt, wird aber erstaunlich wenig gelehrt in unseren Gemeinden. Und vielleicht haben wir Deutschen es ganz besonders schwer, uns das auch anzuziehen. Ich habe das gestern Abend bei Awake erzählt, da war ich schon zu Gast, hatte einen super Abend mit euren jungen Erwachsenen, dass ich aufgewachsen bin in großer Schande. Das hatte zu tun mit ganz viel Ablehnungsgefühl, das ich in mir getragen habe, aber auch mit vielen Krankheiten, die ich hatte. Neurodermitis am ganzen Körper, Ausschläge, meine komplette Kindheit hindurch, kein Tag ohne Kratzen, ohne Bluten der Eitern, der offene Wunden. Was ich gestern Abend vergessen habe zu sagen ist, aber wer mir heute näher tritt, der sieht das, dass nichts mehr davon da ist. Und vor ein paar Monaten kam mal nach einem Vortrag von mir eine Frau auf mich zu und ist so um mich rum und relativ nah. Das wird einem dann unangenehm, wenn jemand so ganz nah an einem so, darf ich dich mal anschauen? Und ich denke, oh, was will die Frau von mir? Dann denke ich, wissen Sie, ich bin Hautärztin. Und ich kann das nicht glauben, dass Sie so eine schöne Haut haben. Und Herr Statt, Sie haben ja gar keine Narben. Und glaubt ihr es oder glaubt ihr es nicht? Erst als die Frau das gesagt hat, ist es mir aufgefallen. So blöd sind wir manchmal, dass ich nicht nur keine Neurodermitis mehr habe, sondern auch keine Narben. Und ich hatte wirklich 5-Cent-Stück große Löcher in meinem Gesicht als Kind. Ich habe das Fotoalbum meiner Eltern durchleuchtet, um das anzugucken. Und wisst ihr, was heftig ist? Dieses Hässlichsein, was ich als ein Prädikat auf meinem Leben getragen habe, das hat sich in mein Herz und in meine Seele reingebohrt. Und wisst ihr, manchmal kämpfen wir mit Ablehnung und Ablehnung ist eine ganz fiese Socke, weil die hat Widerhaken und die setzt sich in unser Herz und du kriegst das nicht so leicht wieder raus. Und ich habe irgendwann vor vielleicht 2, 3 Jahren in der Nacht mit Gott gesprochen. Und wir hatten bei uns in der Gemeinde gerade, ich bin in Ditzing zu 50% als Pastor angestellt, vor allem im Worship-Bereich, die anderen 50 bin ich unterwegs wie heute bei euch. Und wir hatten so eine Zeit, wo wir das Thema Vaterliebe Gottes ganz arg bewegt haben bei uns in der Gemeinde. Ich habe gesehen, ganz viele Menschen waren tief bewegt von dem Thema Vaterliebe Gottes und auch viele Männer, die es nicht ergreifen können, dass ihr himmlischer Vater sie liebt. Und ich habe da nachts mit Gott mich unterhalten und gesagt, Gott, wie kann denn das sein? Ich bin da irgendwie, kann ich mich nicht erinnern, dass ich zusammengebrochen bin, in die Knie gegangen bin, weil ich mit dem Vaterliebe-Thema nicht umgehen kann. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich, Warum habe ich damit nie ein Problem gehabt? Lüge ich mich an? Habe ich da vielleicht noch eine Wunde? Und ich höre, wie der Geist Gottes zu mir sagt, Peter, nicht geliebt sein war nie dein Problem. Dein Problem war ein Leben ohne Ehre und ein Leben in Schande. Und ich habe das Gefühl, ganz viele von uns tragen Scham und Schande auf sich, anstatt die Ehre zu nehmen, die Gott uns verleihen möchte. Und ich führe uns heute auch vielleicht durch ein, zwei mehr Bibelstellen, als es taktisch bei einer Predigt schlau ist. Aber ich möchte euch, man lernt das ja an der Bibelschule, also maximal zwei, drei Bibelstellen, da kann man sich's merken und so. Aber ich möchte euch auch in Anführungszeichen beweisen, was für Thesen ich heute aufstelle, stehen wirklich in der Bibel und sind wirklich grundlegende Wahrheiten, die Gott über uns hat. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, ein Leben in Ehre zu führen und das aus gutem Grund und auch für einen Zweck. Und die erste Bibelstelle, die ich bringe, die steht in der Offenbarung. Ungewöhnlich, bei einer Predigt so ein Thema zu bringen aus der Offenbarung. Und ich mag dieses Wort Offenbarung. Wisst ihr, ich bin Hip-Hopper, ich spiele mit deutscher Sprache seit 25 Jahren. Ich mag Offenbarung auch deswegen, weil es wird etwas offenbar. Etwas war bisher verschleiert, verschlüsselt, nicht zu sehen. Und jetzt wird es klar, jetzt sehen wir es. Und diese Bibelstelle, die kennt ihr garantiert. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich werde heute Vormittag ein bisschen drauf rumreiten, dass Gott uns gemacht hat zu Königen und Priestern. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wisst ihr, dass ein König zu sein, was durch und durch Royales ist? Das heißt, es fließt blaues Blut durch unsere Adern, durch unsere Venen, durch uns durch. Und das führt zu einer veränderten Haltung. Blaublüter haben eine andere Haltung. Wisst ihr, das muss aber unter uns bleiben. Ich bin ja Hip-Hopper und wir Hip-Hopper sind ein brutal cooles Volk eigentlich. Und Attitude und Gier, Alter und so. Aber ich hab so eine dunkle Seite. Und, oh Mann, ihr ganzen Jungen, die ihr gestern da wart bei Awake, und vielleicht ein, zwei von euch wirklich noch glauben, ich wäre ein bisschen cool, das mache ich jetzt alles kaputt. Aber ich hab so eine heimliche Leidenschaft für Musicals. Also nicht, dass ich heimlich bei mir zu Hause tanze oder so, aber ich mag wirklich vom Phantom der Oper über, und das wird jetzt richtig hart, über The Sound of Music. Und ich war als Kind unfassbar in Julie Andrews verliebt. Mary Poppins war meine Königin. Und ich mag My Fair Lady. Kennt jemand von euch noch My Fair Lady? Die unfassbare Audrey Hepburn. Oh, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Yes! Ah! Und wisst ihr, was ich mag an diesem Film? Und ich habe ihn vor kurzem mit meinen Töchtern geguckt. Und ich weiß nicht, ich glaube, meine große Tochter, die ist ein Teenie, die war zeitweise völlig desorientiert, dass ihr Papa das gut findet. Aber ich mag diesen Wandel, den der Charakter von Audrey Hepburn, von Eliza Doolittle durchmacht, von dem Straßenmädchen, das nicht mal sich richtig artikulieren kann, zu der wunderschönen Frau, die sie am Schluss ist und damit sogar das Herz von Henry Higgins erobert. Und es ist ein bisschen die Geschichte, die man auch hat bei Pretty Woman oder für meine Töchter Plötzlich Prinzessin. Es ist dieses: Wenn du von der Straße kommst, musst du lernen, dich würdig zu geben und mit deinem blauen Blut, mit dem Neuen auch umgehen zu lernen. Und ich habe das Gefühl, wir Christen haben oft nie verinnerlicht, dass unsere Berufung ist, würdig auch zu wandeln in dem, was wir verliehen gekriegt haben. Und wenn du König und Priester bist, dann hast du auch zu lernen, dich als solcher, zu verhalten. Und Verhalten meine ich nicht im Sinne von, du musst dich an Regeln halten, sondern das hat was mit deiner Körperhaltung zu tun. Das hat was mit deiner Haltung zu tun, mit deiner Attitude, mit, ich formuliere das immer so, ich finde, wir Christen sind dazu berufen, unseren Kopf mindestens im 90-Grad-Winkel zu tragen, aber niemals tiefer. Und das ist ganz nicht falsch zu verstehen als Arroganz. Aber ich kann auch nicht mehr ertragen, wie Christen über Jahrhunderte in einem falschen Verständnis des Wortes Demut niedrig gehalten werden. Denn Leute, ich habe es gestern Abend auch gesagt, Demut heißt nicht, ich beuge mich vor jedem Menschen und bin ganz schüchtern und sage den Leuten, ja, ich glaube auch so irgendwie ein bisschen an Jesus, aber sondern Demut heißt, ich beuge mich nur vor einer Person und das ist der König der Könige. Aber weil ich vor Gott mich beugen kann, kann ich vor jedem anderen Menschen aufrecht stehen. Und das bedeutet es, König zu sein. Eine weitere Stelle ebenfalls in der Offenbarung, die darauf nochmal andockt, ist, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Hier, ganz wichtig, die Zeitform. Wir sind es schon. Du, der du hier sitzt, wenn dein Leben Jesus gehört, dann bist du König und Priester. Und nicht du wirst es. Nur dein Verhalten, ob du darin lebst und es auch widerspiegelst, das kann unter Umständen ein bisschen Schulungsmaßnahme gebrauchen. Wenn ihr mich früher gekannt hättet, diese Ablehnung, die saß in mir so drin. Ich habe gelispelt. Ich habe aus Stuttgart kommend ein unfassbar breites Schwäbisch noch mitgebracht, was mir erst die Zeit auf Tour ein bisschen ausgetrieben hat, das Lispeln der Lokopäde. Und ich dachte, ich bin hässlich. Und wenn du das denkst, dann strahlst du das auch aus. Und paar das noch mit dem Glauben. Ihr könnt euch was Unattraktiveres gar nicht vorstellen. Und dann gehst du auf die Straße und wunderst dich, komisch. Durch mich ist gar niemand beeindruckt von Jesus. Ach. Wisst ihr, früher dachte ich immer, das ist Verfolgung. Heute weiß ich, ich habe mich blöd angestellt. Und manchmal lügen wir uns die Hucke voll. Wir stellen uns saublöd an und sagen, ach, das gehört halt dazu, wenn wir unseren Glauben bekennen. Aber wisst ihr was? Ein König und ein Priester bekennt seinen Glauben anders, als es jemand tut, der Ablehnung in sich trägt. Und Ablehnung und Royal passt überhaupt nicht zusammen. Wisst ihr, was im Römerbrief von Paulus geschrieben wird über unsere Aufgabe und vor allem unsere Aufgabe für unser Umfeld, und das hat was zu tun mit König und Priester sein. Ganz, ganz berühmte Stelle. Es steht geschrieben, klickt ihr mal bitte ein für mich weiter. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Darf ich euch die Stelle mal übersetzen auf Deutsch? Dein Umfeld, deine Firma, in der du arbeitest, deine Familie, in der du bist, wartet jeden Tag dringend drauf, dass du endlich offenbar wirst in dem, was deine Berufung ist. Ich glaube, bis in die Natur hinein wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig danach, dass wir offenbar werden. Und wisst ihr, dass unsere Berufung ist, offenbar zu werden in Herrlichkeit? Wisst ihr, dass unsere Berufung ist, offenbar zu werden in Schönheit? Wir sind als ein gekrönter Part der Schöpfung dahingesetzt, wo wir sind, damit Menschen an uns erkennen, dass Gott sie liebt. Aber wir müssen das auch aktiv aufnehmen. Sobald ich mir dessen bewusst bin und mir das bewusst mache, werde ich das auch ausstrahlen. Dann auch hoffentlich in Momenten, wo ich nicht mich dafür anstrenge, weil es zu einem Teil von mir wird. Aber die Entscheidung, die muss ich treffen und dafür muss ich als allererstes die Lüge aus mir rauslassen, ich bin klein. Boah, ich bin klein, mein Herz macht rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Sorry, kann ich nicht beten? Ich bin nicht klein, weil mein Gott mich nicht klein sieht. Dass auch wir Geringe in unseren Lobpreis bringen. Tut mir leid, kann ich nicht singen. Ich bin nicht gering. Weil mein Gott im Himmel sagt, Peter, du bist mein Kind und du bist König und Priester. Das ist falsche Demut. Ich weiß, Gott steht über mir, er ist größer, er ist herrlich. Ich weiß, was ich bin, bin ich nicht, weil ich toll bin, sondern weil er mich liebt. Das ist Demut. Aber zu denken, ich bin klein, ist ein großer Fehler. Als König kannst du nicht denken, du bist klein. Wisst ihr, wer klein denkt? Ein Bettler. Ein Junge von der Straße. Ein verlorener Junge. Ich bin zusammen gewesen mit den verlorenen Jungs, meine ganze Jugend zusammen. Mit den Drogendealern, mit den Einbrechern, mit den Zuhältern. Und das, obwohl ich aus einem behüteten Elternhaus gekommen bin, wo ich christlich erzogen wurde, waren das meine Jungs. Ich habe gelernt, mit Menschen zusammen sein, die sich abgelehnt gefühlt haben. Und ich glaube, ich war mit ihnen zusammen, weil ich dort als selbst Abgelehnter am besten aufbewahrt war. Aber dann brach die Herrlichkeit Gottes und sein Licht in mein Leben. Und ich habe erkennen dürfen, er beruft mich zu etwas. Vielleicht noch berühmtere Bibelstelle ist die aus dem Petrus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ich mache mal kurz Pause. Besitztum ist übrigens Hammer. Wir sind dazu berufen, Dinge einzunehmen und zu besitzen. Wir sind, und das würde jetzt zu weit führen, das wäre eher für ein Seminar ein Thema, wir sind dazu berufen, kreativ zu sein und als Könige auch zu herrschen. Das ist etwas von dem, was Gott in uns reingelegt hat seit dem Garten Eden. Ich gebe euch Verantwortung, macht etwas damit. Das Problem ist nur, dass wir Menschen das Wort herrschen negativ füllen, weil wir negative Herrscher kennen. Aber Gott sieht das in einem positiven Sinne von, ich übernehme Verantwortung für mein Umfeld und weiß, mein Umfeld wird sich nur verändern, wenn ich mir meiner Verantwortung bewusst bin und etwas ändere. Das heißt es, zu herrschen, und das heißt Besitztum. Nicht, ich setze mich auf den Thron, sondern ich gestalte aktiv im Bewusstsein meiner Identität als Kind Gottes. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt. Tugenden, dieses Wort kann man auch übersetzen mit die Herrlichkeiten. Im Englischen steht da the excellencies, die Exzellenz, das Prachtvolle Gottes. Das sollen wir verkündigen. Wisst ihr was? Das hat einen Effekt auf unser Umfeld. Wisst ihr, was unser Umfeld ganz wenig beeindruckt? Wenn ihr ihnen kommt mit, wisst ihr, das solltest du nicht tun und das mag Gott auch nicht sonderlich. Ich war letztes Jahr auf eine Grillparty eingeladen. Und ich genieße das so ein bisschen. Erst reden wir über die Musikszene und so. Und dann saß ich einem Typ gegenüber, voll tätowiert bis zur Handfläche, komplett. Und der Typ kam rein und ich habe ihn sofort geliebt. Meine Frau hat danach gesagt, dass ihr Freunde werdet, wusste ich sofort. Das ist so, bei mir ist das Maß, je Tattoo, desto Liebe. ich selbst habe auch nur keine, weil mein Hautarzt bis heute sagt, bei ihrer Geschichte dürfen sie keine Tinte unter die Haut bringen. Aber der fragt dann irgendwann, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und ich hatte darauf gewartet, dass es kommt. Und ich sage, ich bin Pastor. Und das ist so cool, dann wird es immer ruhig am Tisch. Und dann hast du immer so die, dann siehst du dein Gegenüber an. Stelle ich noch eine weitere Frage oder versuche ich die Sache jetzt auszuschweigen? Und komischerweise hat er nicht weiter nachgehakt. Und ich versuche das noch ein bisschen rauszukitzeln, aber du kannst es auch nicht provozieren. Aber im Laufe des Abends kam er zweimal wieder um mich herum geschlawenzelt und hat nachgefragt. Und eine der Fragen, die ich so faszinierend fand, war, wir standen am Lagerfeuer, er ein Bier in der Hand, ich nebendran. Und er sagt, sag mal, wie ist das so bei euch mit Pastor? Man weiß ja von der Kirche und so, auch Zölibat und so. Und meine Frau ist weiter hinten rumgelaufen. Und sage ich, ja, Zölibat ist natürlich für mich echt hart eine Nummer. Verheiratet sein, keinen Sex haben dürfen. Ist schon eine... Und er zuerst, meine Frau hört nur Sex, was? So. Und ich find schön, ich habe mal gehört, wie jemand in der Jugendgruppe extern mich vorgestellt hat, einem anderen Jugendlichen als, das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, der so stolz auf sein Sexleben ist. Da habe ich gedacht, auch cool, wenn wir Christen so anderen vorgestellt werden, oder? Faszinierend. War ich irgendwie voll gut. Na, hat aber gemerkt, ich mache einen Gag und sagt dann, ja, hey, nee, ist schon klar, bist ja verheiratet, aber ich meine so anders. Habt ihr auch so Verbote? Und dann habe ich überlegt, ich gesagt, darfst du irgendwas nicht machen? Dann habe ich überlegt und Leute, kein Witz, mir fiel nichts ein. Und dann habe ich realisiert, warum er mich fragt, weil ich kein Bier in der Hand hatte, während wir geredet haben. Und ich dachte, wie wichtig evangelistisches Tool eine Bierflasche in dem Moment gewesen wäre, hätte ich sie in der Hand gehabt. Aber ich konnte mit ihnen voll reden und konnte sagen, nee, da gibt es keine Verbote. Aber ich habe brutal viel coole Sachen in meinem Leben. Und das hat den völlig aus der Bahn geworfen, weil er hat verbunden, Christen heißt immer Einschränkung, Verbot. Und tatsächlich treten wir oft so auf und denken, das ist eine Evangelisationsmethode. Sag den Leuten, was sie falsch machen. Ich verstehe nicht, dass das niemand attraktiv findet. So komisch. Ich persönlich genieße das, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Peter, hier bist du ein Sünder. Und an der Stelle manchmal ein Riesenarsch. Freue ich mich jedes Mal noch im Bauch. Wisst ihr, dass ich in der Bibel keinen Beleg dafür finde, dass Jesus das mit Menschen gemacht hat? Wisst ihr, wen Jesus konfrontiert hat? Die religiösen Spinner, die auf Geboten rumgehackt haben. Die hat er hart konfrontiert. Und zwar übrigens viel weniger nett, als wir es Jesus zutrauen würden. Wenn wir manche Stellen in der Bibel lesen, denken wir, Wahnsinn. Aber ich denke an den Zachäus. Was sagt Jesus zu Zachäus? Der steht auf dem Baum oben, versteckt sich. Und Jesus sagt, komm herunter, Zachäus. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden. Sagt er das? Wisst ihr, was er tut? Er ehrt ihn. Er verleiht ihm die größte Ehre, die es gibt. Er kommt als Promi in diesen Ort. Ganz Jericho ist außer sich. Und er sagt, bei dir möchte ich einkehren. Und die Religiösen drumherum haben schon wieder Schnappatmung gekriegt. So. Und dann lesen wir an keiner Stelle, dass Jesus Zachäus konfrontiert. Nur durch die Ehrung kommt Zachäus dahin, seinen ganzen Besitz wegzugeben. Leute, wenn ihr besser in Mathe seid als ich, und das ist kein Problem, dann kommt ihr dahin, dass Zachäus sehr wahrscheinlich nach der Aktion arm war. Denn die Hälfte seines Besitzes wegzugeben, plus jeden, den er betrogen hat, vierfach zurück, wie viel blieb da wohl wahrscheinlich übrig? Was für ein Commitment. Und es kam nicht durch Konfrontation, sondern es kam durch Annahme und Ehre. Und so macht es Jesus durch die ganze Geschichte hindurch. Und das macht die religiösen Führer wahnsinnig. Und heute höre ich das auch. Wisst ihr, ich komme aus einer ganz starken pietistischen Prägung heraus um Stuttgart herum. Und mir wurde immer meine Schuld gesagt. Und als Kind habe ich das Lied singen gelernt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Was für ein Verhältnis hatte ich wohl zu meinem Vater im Himmel? Immer Schiss, er sieht wieder, was ich falsch mache. Nee, wir sind dazu berufen, die Herrlichkeiten zu verkündigen. Wisst ihr, was es heißt, wenn wir predigen? Wir sollen die gute Nachricht verkündigen. Jemanden mit Sünden zu konfrontieren, ist keine gute Nachricht. Jemanden zu sagen, obwohl du Fehler machst, liebt Gott dich trotzdem. Das ist eine gute Nachricht. Selbst zu erkennen, ich habe es nicht verdient. Ich war ein Sünder, aber er liebt mich dennoch. Das ist eine gute Nachricht. Zu erkennen, und das ist für mich so ein Ding, was mich völlig platt macht. Eine Bibelstelle, die ich feiere ohne Ende. Vielleicht könnt ihr mir nochmal die nächste Folie machen. Psalm 103, den kennt ihr sicher alle. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt, der heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dir eine Ansage macht, der dir Vorhaltungen macht, oder aber der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gib mir mal das nächste Pick mit der Krone drauf. Gott will dir eine Krone verleihen. Auf Grundlage von, er vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Vor euch steht einer, der aus dem Verderben erlöst wurde. Körperlich wie im Geist. ein lispelnder, unsicherer Junge, der seit 25 Jahren unterwegs ist, um Menschen durch Musik von Jesus zu erzählen. Gott hat von Casting offensichtlich keine Ahnung. In der Castingshow wäre ich sowas von durchgefallen. Aber Gott macht das schon immer. Das Casting seiner Jünger ist für mich faszinierend. Was hat er sich dabei gedacht? Und ich bin so froh, dass die Jünger so fehlbar sind. Ich mag die Dollarsöhne. Es läuft nicht gut in dem Ort und sie sagen, Jesus, Jesus, wir haben deine Idee. Wir haben deine Idee. Ist es cool für dich, wenn wir Feuer auf sie fallen lassen, um sie zu verbrennen? Und Jesus macht, nein. Ich bin so froh, dass solche Schmocks in der Runde waren um Jesus rum. Petrus, und wenn alle dich verlassen, ich werde niemals von dir weichen. Und dann kommt ihm Malchus quer und er nimmt das Schwert und hackt ihm das Ohr ab und sagt, so. Und Jesus steht wieder da. Wir lesen mehrfach, wie Jesus zu ihnen sagt, sag mal, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Ich fühle mich so wohl in dieser Runde. Ich fühle mich so wohl in dieser Runde, weil Gott hat eine ganz eigene Art von Casting. Sein Prinzip ist, dass er Menschen, die es nicht wert wären, krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und diese Haltung, die muss einen Unterschied machen. Führt mich zu einer Frage, und zwar eine, die wir vorher in einem Song angesprochen haben. Und zwar, wir sangen gemeinsam, ich mache das unheimlich gern, analysieren, was wir singen. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, ich mag diesen Spruch, Christen lügen nie so oft, wie wenn sie singen. Aber gebt euch das, was wir gerade gesungen haben. Spring up a well in me. Öffne die Quelle in mir. Soll ich euch was verraten? Er tut. Er hat diese Quelle in dir geöffnet. Die Frage ist nur, für was ist das Wasser, das aus dieser Quelle entspringt? Und ich sage euch, ein Teil davon ist für euch. Aber nur ein Teil. Und ich glaube, ein ganz großer Teil, und das ist der Sinn einer Quelle, ist, dass viele Leute erfrischt werden. Und das ist doch unser größtes Problem als Christen. Wir kommen sonntags und bringen auch oft vor, oh Gott, mir geht's heute einfach nicht gut. Und ich mache auch keinen Spaß, uns geht's auch oft nicht gut. Aber weißt du was? Es geht nicht nur um dich. Wir sind in diese Welt nicht reingesetzt, dass wir uns da nicht falsch verstehen, um eine Bewährungsprobe auszuhalten, ob wir es vielleicht dereinst in den Himmel schaffen. Wenn du glaubst, was in der Bibel steht, ist für dich, dass du es in den Himmel schaffst, überhaupt keine Frage, sondern das ist erstmal ein Fakt. Dann die Frage, warum nicht gleich entrückt werden und bei Jesus sein? Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Weil ich einen Auftrag habe. Und dieser Auftrag ist, mit dieser Krone etwas zu tun, nämlich, dass die Quelle das lebendige Wasser freigibt für Menschen um mich herum. Führt mich zur Formel oder zu einem Satz, der mich sehr geprägt hat, aus Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Wie kann es sein, dass wir als Christen so verborgen bleiben? Wir sind das bestgehütetste Geheimnis der Welt. Ich verstehe es nicht. Und dann dieses, wisst ihr, als Jesus das gesagt hat, haben wahrscheinlich alle gesagt, guck, so blöd ist auch keiner. Man zünde doch auch kein Licht an und stellt es unter einen Scheffel. Und alle so, macht man nicht, macht man nicht. Sondern, wo zündest du eine Lampe an? Na so, dass es hell im Raum wird, oder? Und dann dieser berühmte Satz, Obacht, also lasst euer Licht scheinen vor den Menschen, damit sie die Werke Gottes erkennen und ihn dafür preisen, richtig? Bitte widersprecht mir. Damit sie eure Werke erkennen und Gott dafür preisen. Was Wisst ihr, was da Krasses drinsteht? Da steht nicht, lass Gottes Licht leuchten unter den Menschen, damit sie seine Werke sehen, sondern da steht, lass dein Licht leuchten unter den Menschen, damit sie deine gute Werke sehen und das am Schluss den Effekt hat, dass sie Gott preisen. Das traut Gott dir zu als König und Priester. Boom, und jetzt kommst du. Ich gehe. Eigentlich habe ich alles gesagt. Das ist doch der Hammer. Und wisst ihr, was mich ehrt und was mich zu einem Lebensstil in Ehre führt? Er traut es mir zu. Mir. Und würdet ihr mich kennen, fragt den Manu, alte Rete, der kennt mich sehr gut. Was für Schattenseiten ich habe. Mir sowas anzuvertrauen ist, das macht man nicht. Aber er tut es dennoch, weil er mich endlos liebt und weil er mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Bin ich fehlerfrei? Oh no. Aber ich sage euch was, ich habe mich entschieden, diesen Lebensstil jetzt auch zu nehmen. Denn wenn er mich ehrt, dann nehme ich dieses Geschenk auch dankbar an und trage diese Ehre, wie es sich gebührt. Und ich möchte, wo ich bin, blühen dort, wo ich gepflanzt bin. Gib mir noch mal eine weitere. Ich mag diesen Satz, blühe dort, wo du gepflanzt bist. Manchmal sage ich das morgens meiner Süßen, wenn sie zur Arbeit geht. Blühe, wo du gepflanzt bist. Wisst ihr, manchmal, da haben wir die Sehnsucht, dass Gott uns aus dem rausnimmt, wo wir sind. Und ich kenne diese Gebete selber, in Jobs festhängt, die du hast, in beruflichen Situationen, im Beziehungsstatus drin hängend, wo es furchtbar ist. Und unsere Berufung ist, dort, wo wir gepflanzt sind, zu blühen. Denn das ist Licht zu sein. Gott weiß genau, warum er dich dort hingestellt hat, wo du bist. Und ich erinnere mich an diese Geschichte, ich habe die mal von einem Prediger gehört bei einer Konferenz, ich war schwer beeindruckt. Der erzählte, wie er sich mit einem Schulleiter an der Schule traf und sie gingen zusammen durchs Schulhaus und während der Schulleiter mit ihm redete, kamen immer wieder Schüler vorbei und umarmten diesen Schulleiter. Haben ihn einfach in den Arm genommen und mit der Zeit wurde ihm das komisch, also okay. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war mit dem Rektor, vor dem hat man Schiss, weil er hat die Macht. Das war seltsam, dass die den alle umarmt haben. Und irgendwann hat dieser Evangelist, diesen Schulleiter, angesprochen und hat gesagt, warum umarmen die nicht alle? Was? Und er hat gesagt, und die wissen, dass ich sie liebe und dass ich für sie alles mache und das hier ermöglicht, dass sie in der Schule weiterkommen. Das ist mein Ansatz. Und in diesem Mann Gottes wuchs das Herz, diesen Schulleiter aus der Schule rauszunehmen und zu sagen, komm mit mir als Evangelist und lass uns Menschen fischen. Und plötzlich hörte er die Stimme Gottes, wie er zu ihm sagte, du lässt meinen Pastor schön dort, wo er ist. Und mich hat diese Geschichte so beeindruckt, weil ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Pastoren zu sein, wo uns Gott hingesetzt hat. Und diese Sehnsucht, die wir manchmal auch haben, das sympathische Denken von ich möchte Vollzeitler sein, ist ein großer Irrtum, denn wir sind alle Vollzeitler. Wir sind alle zum vollzeitigen Dienst berufen, dort, wo wir gepflanzt sind. Und manche, die wenigeren, sind in Gemeinde gepflanzt, um dort vollzeitig zu dienen. Versteht mich nicht falsch, Gemeinde ist ganz, ganz wichtig, um dort aufzutanken. Das ist der Ort, wo wir auftanken, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir Korrektur erfahren, wo wir wachsen. Das ist Gemeinde. Aber wir sind nicht alle dazu berufen, Pastoren auf einer Bühne in der Gemeinde zu sein, sondern alle dort Pastoren zu sein, Könige und Priester, wo Gott uns hingepflanzt hat. Und die Schöpfung sehnt sich danach, dass du offenbar wirst. Dein Chef, der dich ankotzt bis zum geht nicht mehr. Und wenn du nur jetzt sein Bild vor Augen hast, nachdem du mein Bild von den grünen Strumpfhosen verdrängt hast, und du kriegst so einen Hals, dieser Chef wartet darauf, dass deine Herrlichkeit offenbar wird. Gib mir bitte nochmal das nächste Pick. Du bist das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Hügel liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Es kann nicht mehr sein, dass du verborgen bist. Es kann nicht mehr sein. Es ist die Zeit vorbei, dass du verborgen bist. Ich möchte dich heute aufrufen, möchte sagen, hör auf damit, das bestgehütetste Geheimnis in deiner Familie, in deiner Schule, in deiner Uni, auf deiner Arbeit zu sein. Und sei dir bewusst, dass er dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit und dich herausgerufen hat, um sein Kind zu sein, um dort, wo du bist, zu leuchten und zu strahlen. Das ist deine Berufung. Ein Licht kann nicht verborgen werden, wenn es öffentlich dargestellt wird. Und nochmal, er sagt, und bitte lest das in der Bibel nach, dass ihr nicht denkt, ich habe was gefälscht. Ihr könnt egal welche Übersetzung nehmen. Es bleibt geschrieben, Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und wir lesen das in der Bibel. Noch ein kurzes Beispiel. König Darius haut mich völlig um, der diese berühmte Geschichte mit Daniel in der Löwengrube erlebt. Und Daniel wird in die Grube geworfen und überlebt. Und danach lesen wir, König Darius schreibt, wir lesen das in Daniel 6, Vers 27, von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreiches vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet, sagt der Chef vom Angestellten Daniel. Hammer, oder? Wow, ich erlebe das. Und wisst ihr, wie wir das anfangen? Wir fangen das an, indem wir Menschen um uns herum ehren. Du fragst dich, wie tue ich das? Du hast Ehre empfangen, gib Ehre weiter. Gut, ich komme aus Stuttgart. Ganz hartes Pflaster. Die Formel für uns Schwaben ist, nichts geschwätzt ist Glob genug. Versteht ihr? Nichts zu sagen ist das maximale Lob, was du kriegen kannst. Mein Chef lobt mich nie. Hat er sich beschwert? Nee, Hannes ist doch super. Wisst ihr, was ich anfange in meinem Leben und seit ein paar Jahren mache? Ich ehre Menschen um mich herum. Ich ermutige Menschen. In der Gastronomie ist es super. Bedankt euch für Gastwirte und Bedienungen, die extrem freundlich zu euch sind. Nichts faken. Wenn jemand motzig drauf ist, gut, fragt vielleicht Gott, ob er will, dass ihr was anderes für die Person tut. Aber ich fange an, Leute zu ehren. Ich habe mittlerweile die Situation gehabt, dass ich mehrere Male in Restaurants stand und danach die Bedienung oder die Besitzer des Hauses segnen durfte. Vor kurzem stand ich in Bayern, in einem Landgasthof. Und ich habe angefangen, Gottes Geist sagt zu mir, Peter, ehr die Leute. Und ich sage, hey, ich bedanke euch, ihr wart so freundlich zu mir, ihr habt mich so freundlich empfangen. Ich bin Pastor, darf ich euch segnen? Und die beiden, der Kellner und die Besitzerin des Hauses, ja. Und dann haben die sich so vor mich hingestellt. Es hat mit einem Lob angefangen. Ich fange an, die zu ehren. Vor kurzem war ich ein Döner essen. Ein Döner macht schöner. Und der Typ war so freundlich. Er kann ich empfehlen, hier von der Speisekarte nehmen. Diese ist auch sehr gut, diese und so weiter. Und er kommt und bringt mein Essen. Und ich sage, ganz ehrlich, ich habe selten hier im Land so einen freundlichen Service erlebt. Vielen, vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Und er nur zu mir und geht weg. Und ich denke nur, oh Scheiße, ich habe seine Ehre verletzt. Er kommt zurück mit einem Riesentablett, Brot, Soßen, Öl drüber, knallt mir auf den Tisch, sagt, du ehrst mich, ich ehre dich. Wisst ihr, wann das Ding geendet hat? Wir haben nachher gezahlt am Tresen und ich sage, hey, nochmal vielen, vielen Dank und ich möchte echt Gottes Segen eurem Haus hier lassen. Und er sagt, wenn Sie nicht mal durch sind, kriegen Sie noch einen Lolli. Und greift zu den Chupa Chups. Vor kurzem war ich nach dem Gemeindedienst an der Tankstelle und die Frau sonntagmittags war so freundlich und hat die Leute so freundlich bedient. Und ich komme dran und sage, boah, Sonntagmittag, wer will da arbeiten? Sie sind so freundlich, vielen, vielen Dank. Wisst ihr, was Ihre Antwort war? Wollen Sie mich jetzt verarschen? Wisst ihr, dass Menschen um uns herum so gut wie nie geehrt werden? Wir leben in einem Land, das keine Ehre trägt. Und ich glaube, den einfachsten Anfang machen wir, indem wir ganz, vielleicht sagen einige von euch, gut, du hast den Leuten ein Kompliment gemacht und hast dich bedankt. Was ist da dabei? Die Frage ist, was ist deine Motivation? Und ich gebe aus einer Ehre heraus, die ich empfangen habe. Und ich bin in so coole Gespräche gekommen und habe schon so toll für Leute beten dürfen. Und erlebe es um mich herum immer mehr. Das passiert, wenn wir offenbar werden. Und das, gebt mir nochmal die letzte Folie, das führt zu einem Lebensstil der Ehre. Und ich möchte jetzt einfach, bevor wir auch gemeinsam jetzt nochmal ein Lied singen, nochmal diesen Psalm aussprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lass dein Licht leuchten. Wir werden jetzt gemeinsam nochmal dieses Lied singen, Weiter Himmel. Und achtet mal auf diesen Part, den wir gesungen haben. Hier, wo du bist, Herr, hier gebe ich mich auf, dir zur Ehre. Weiter Himmel, brich auf mich herab in Stärke, dir zur Ehre. Wofür tanken wir auf? Um Stärke zu kriegen, ihm zur Ehre vor den Menschen. Und ich lade dich jetzt ein. Wenn in dir, während ich gesprochen habe, etwas angefangen hat zu brennen und du sagst, ja, das will ich auch. Und ich gehe schon mit Jesus, aber ich habe auf das Halbe keinen Bock mehr. Ich will das ganze Paket und ich will die Ehre anziehen. Dann lass dir sagen, das ist kein Exklusivpaket, es ist für dich da. Hol's dir ab. Wollen manche von euch das abholen, dieses Paket? Wer von euch es will, steht auf eurem Platz. Ich lade dich ein, wo du bist. Und bitte habt auch den Mut, sitzen zu bleiben. Tut dies nicht aus einem Herdentrieb heraus. Bitte, es ist zu ernst. Oder setz dich wieder hin, wenn du merkst, du bist nur wegen deinem Nebenmann aufgestanden. Aber Gott sieht, dass du jetzt aufstehst. Und ich glaube, so wahr, wie du dich erhoben hast, so wahr wird dir jetzt Ehre verliehen. Wenn du Mut hast, dann tu mal deine Hände vor dir aufmachen, als wolltest du ein Geschenk empfangen. Oder vielleicht muss einiger von euch euer Herz auf die Brust legen, euer Hand auf die Brust legen. Und ich will beten, dass sein Geist kommt. Und dann singen wir dieses Lied als ein Bekenntnis nochmal. Und komm, fall jetzt, Heiliger Geist. Komm, fall in deiner ganzen Kraft. Und ich spreche aus über dir, der du jetzt aufgestanden bist und deine Hände erwartungsvoll vor dir hältst. Schande spielt in deinem Leben keine Rolle mehr. Und ich ziehe diesen Pfeil mit Widerhaken aus deinem Herz heraus und heilendes Öl unseres Geistes, unseres kraftvollen Gottes soll jetzt kommen und soll dich wieder gesund machen. Und alle Ablehnung hat keine Chance mehr auf deinem Leben. Weil dein Jesus, dein Vater im Himmel, sagt, du bist mein geliebtes Kind und dich habe ich gerufen. Bei deinem Namen, du bist mein. Das ist deine Ehrung, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Und jetzt fließe Heilung in diesem Moment, bis in körperliche Heilung hinein. Der heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und jetzt empfange diese Krone, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt lade ich uns ein, lasst uns loben lassen unsere Seele und diesen Text ganz bewusst singen. Dir zur Ehre, dir zur Ehre. Amen.